Guten Morgen, ich bin der Bruder Hubert, ursprünglich aus der Pfalz, aus Frankenthal. Ja, genau. Aber seit 40, 41 Jahren Landeskind Baden. Erst habe ich in Heidelberg gewohnt und dann, das ist schon 50 Jahre her, es war schon 73, wo ich nach Heidelberg bin. Aber 40 Jahre nach Adelzhofen, 82. Und ja, da bin ich. In der Kommunität, also in der Gemeinschaft. Ich habe, dass ich nachher nicht vergesse, ich habe so ein Heft von uns dabei, könnt ihr euch dahinter, solange der Vorrat reicht, nehmen. Hoffen wir das Beste. Das sagte meine Mutter manchmal, wenn ich zögerlich zur Mathearbeit gefahren bin morgens. Es wurde leider nicht immer gerechtfertigt, diese Hoffnung. Vielfach mit Mängeln behaftet, meine Leistungen. Aber ich habe es doch geschafft. Wir haben vor 4 Wochen, am Samstag, den ersten 50 Jahre Abiturfeier gehabt. Wow. Mit Hängen und Würgen und Ach und Krach habe ich es geschafft. Aber geschafft. Und das war für mich echt bewegend. Diese vielleicht 60 Leute, also die Ursel, wie sie heißt, die hat so klasse eingeladen, dass alle vier 13. Klassen gut vertreten waren. Und ich bin, das ist das Traurige, der Einzige, der gläubig geworden ist, aber an dem Abend sehr, sehr feine Gespräche gehabt. Sehr feine. Einer will mich besuchen, also wenn ich mal telefoniere, tja, von der alten Kempe. Hoffen wir das Beste. Hoffen wir, dass der Blitzer nicht angeschlagen hat. Sehr aktuell, vorhin Ortsausgang Bad Rappenau. Es hat aber nicht, ist, da muss da Licht, muss man da Licht sehen, dann, oh ja, nee, habe ich nicht gesehen. Der schläft noch. Okay, also, wir haben so manche Hoffnungen in unserem Leben, aber es geht eben heute Abend, heute Morgen, Entschuldigung, um eine ganz andere Art von Hoffnung. Um die Hoffnung, die Gott mir schenkt. Ich habe das mal symbolisiert, sozusagen vertikal. Und die Hoffnung, die wir, wie geht das jetzt, zu Menschen weitertragen können. Das sind die zwei Dimensionen der Hoffnung, von der die Bibel spricht. Also das Erste, Gott schenkt uns Hoffnung. Und unser Leitvers, auf den wir zugehen jetzt, der ist im 1. Petrus 3, Vers 15. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Also, ich dachte, das ist einfach mehr als ein Thema oder machen wir mal das Thema Hoffnung, sondern das ist ein Lebensstil, wenn wir Jesus kennen. Das ist der Segensweg der Hoffnung von oben zu mir, zu euch, zu dir und zu den Menschen in der Umgebung. Ob das alte Schulfreunde sind oder Leute hier aus Bad Rappenau oder am Arbeitsplatz. Das ist die Segenslinie Gottes. Gott zuallererst schenkt uns eine ewige Hoffnung. Und diese Hoffnung hat einen Namen. Und die heißt Jesus Christus. Und so möchte ich den ersten Hauptvers nennen, Kolosser 1, Vers 27. Es ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also die Dimension ist nicht nur die Hoffnung für heute und morgen, sondern für die Ewigkeit. Und das ist nicht, hoffen wir, das Beste, vage, kann sein, hoffentlich, vermutlich, sondern das ist was Unverbrüchliches. Diese Vertikaldimension ist unverbrüchlich. Dass ich weiß, wer meine Hoffnung ist, nicht was meine Hoffnung ist, sondern wer meine Hoffnung ist. Und das ist Jesus Christus. Und da stellt sich eben die Frage, die ihr, ich gehe mal davon aus, die meisten mindestens für euch schon beantwortet habt, wie kriege ich denn diese Hoffnung? Das wissen wir. Die Hoffnung kriegt man nicht dadurch, dass man so und so oft in den Gottesdienst geht. Es ist gut, dass man in den Gottesdienst geht. Das mache ich jede Woche. Vielfach woanders als in Adelshofen, heute bei euch. Das ist klar. Dadurch bekomme ich Jesus in mein Leben. Das blöde Bild. Ich werde ja auch nicht zum Auto, wenn ich in der Garage übernachte. Also, das ist ein bisschen, darf ich jetzt weiter. Oder viel Vater unser bin oder irgendwas, das ist uns alles klar. Sondern die Hoffnung kommt dadurch zustande. Und da lasse ich, wenn ich mit Leuten spreche, auch gerade mit Nichtchristen, dass es um die persönliche Beziehung zu Jesus geht. Nicht um ein spirituelles Wesen oder Praxis, sondern dass es um neues Leben geht. Ich hab gar nicht so genau gewusst vor vielen Jahren, wie das so gehen kann. Ich wusste nur, es war was aufgebrochen in mir und ich war dann schon gläubig, CVM Heidelberg und so, wo ich gewohnt habe. Aber ich hatte, und das war ein blödes Zeichen, ich hatte keine innere Gewissheit. Das ging auf und ab. Wir haben so schöne Freizeiten, Mitarbeiterfreizeiten in Maulbronn, Schmied damals noch gehabt. Da ging es hoch und dann zu Hause wieder raus und runter in den Keller. Das war eine Berg- und Talfahrt. Und dann hat Gott, möchte ich mal sagen, mich geführt, dass ich mit einem Seelsorger gesprochen habe, von Jugend für Christus damals. Und wir sind zu dem Satz und Punkt gekommen, hat er gesagt, was willst du? Und da habe ich gesagt, ich will unbedingt mit Jesus leben. Das wusste ich. Ich wusste nicht so genau, wie man das macht und wie das geht. Und dann, wo er gemerkt hat, dass der Entschluss da ist, dann hat er mir gesagt, das gründen wir als Christen auf Gottes Wort. Nicht auf Situationen, nicht auf Freizeiten, nicht auf Gefühle, sondern unsere Hoffnung oder unser neues Leben, Christus in uns, das geht nach dem Wort, die ihn aufnahmen. Johannes 1, Vers 12. Denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Und das habe ich dann gemacht. Wir haben da am Sofa gekniet und ich habe Jesus in mein Leben eingeladen. Und was bedeutet das? Das hat mir Richard Gänsehaut nochmal vermittelt bei der Vorbereitung. Was bedeutet das, dass Jesus in meinem Leben ist? Ich habe ewiges Leben, auch schon heute. 1. Johannes 5, Vers 13, das schreibe ich euch, dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Mein Leben, vorhin kam von Psalm 103, ist auf dem Weg zur Heilung. Lobe den Herrn, meine Seele, der dich heilt von allem Gebrechen. Ich habe Vergebung, das Kreuz, das ist unsere Zentralbotschaft. Und ich sage mir manchmal, dass wir bloß, aber das ist nicht eine Gefahr, was er nicht meint, aber das Wichtige ist, dass unsere Botschaft auch aus Adelshofen das Zentrale, das Kreuz, Auferstehung und Nachfolge. Wir haben natürlich noch andere Sachen, seelsorgerliche Sachen oder Gemeindebau oder was weiß ich, aber das Zentrale ist das Kreuz. Und da halte man es mit dem Apostel Paulus im 1. Korinther 1, ich habe nichts anderes gewusst, unter euch zu verkündigen, als Christus den Gekreuzigten. Weil das ursächliche und tiefste Problem in jedem Leben ist. Die Schuld, die Trennung von Gott, die Sünde, dass sie nicht glauben, dass sie entfernt sind, Johannes 16, Vers 9. Und die alltäglichen Dinge in Gedanken, Worten und Werken. Ja, was wir alles haben. Und wir haben ein sinnvolles Leben. Auch wenn wir nicht alle predigen oder auf Bibelschule oder Pfarrer oder was, der Pastor sind. Aber in meiner Umgebung haben wir einen Sinn. Und das ist der Vers. Gebt Rechenschaft von der Hoffnung. Das ist ein sinnvolles Leben, eine Berufung. Ist das nicht wunderbar, dass wir unter einer göttlichen Berufung stehen? Und wir sind gehalten und bewahrt. Wir sollten als Kommunitätsleute vor Jahren mal unser Leben auf einen Slogan bringen. Alle 30 Leute Und ich habe geschrieben, auf diesem Internet war dann, also war dann am Bildschirm stande, gehalten und bewahrt. Das ist mein Slogan. Er hält mich. Ich wäre schon hier und da ab und zu gescheitert. Und er bewahrt mich bis heute über die Jahrzehnte. Da kann ich immer mal wieder nur noch staunen. Das ist unser Stand als Christen. Deswegen sind wir reich beschenkt. Auch wenn andere, was weiß ich, Schulfreunde mit dem dicken Mercedes vorfahren und viel Geld haben, das weiß ich auch, aber ich bin der Reichste gewesen. Beim Klassentreffen, so viel ist mir klar. Ich habe das nicht so rausgehängt, aber ich habe es. Ja, also wir sind, wie das heißt, wenn ich Jesus in meinem Leben habe, dann erklärt das die Bibel mit dem Wort wiedergeboren, neu geboren. Und jetzt kommt es zu einer lebendigen Hoffnung. 1. Petrus 1, Vers 3. Also ich bin zu Jesus wiedergeboren, eine lebendige Hoffnung. Da schließt sich der Kreis, die Hoffnung der Herrlichkeit in mir und das bis in Ewigkeit. Und das war jetzt die objektive Seite, die eben die subjektive Seite, die Herzensseite. Ich darf das wissen. Und ich kenne Christen, wo ich sicher bin, dass sie wiedergeboren sind. Aber die Gewissheit, die flattert. Die ist manchmal so und dann ist es wieder anders. Da geht es ihnen gut, da geht es ihnen schlecht. Ich habe einen lieben Freund, der ist sehr krank und der sagt, ich bin manchmal so entmutigt, dass er sogar sich das Leben schon nehmen wollte. Hat aber auch schlimmste Krankheit. Aber wir dürfen es, egal wie, einfach festhalten. Haltet die Hoffnung fest, steht im Hebräerbrief. Wir dürfen es wissen. Und deswegen auch, wenn ich als Christ lebe und mir fehlt die Heilsgewissheit, dass man mich morgens, kann man mich aufwecken um 2:30, gehörst du, nein, kann ein bisschen später sein, kann auch 7:30 sein, gehörst du dazu für Ewigkeit? Jawohl, Amen, ich weiß, dass ich es nicht wert bin. Aber ich gehöre dazu, weil Gott es geschenkt hat und weil sein Wort es sagt. Und ich werde mich hüten, das Wort Gottes anzuzweifeln. Das gehört zu den No-Gos im Christenleben. Und wenn er sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben, dann sage ich, danke, ich habe es auch. Ja, also das ist die Hoffnung, die von oben kommt. Und die uns einen Stand und eine Botschaft gibt. Und jetzt ist die Hoffnung, zweitens, wir haben eine Hoffnung für die Welt. Das ist unsere Ausrüstung und das ist unser Weg, das ist unsere Ausrichtung. Im Neuen Testament, wenn es da von Hoffnung ist, da geht es um diese Dimension, festes Erwarten, damit rechnen, ist noch unsichtbar, sonst wäre es keine Hoffnung, sagt Paulus. Wir dürfen einfach hoffen für die Welt. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Das erste Beispiel damals aus dem Neuen Testament war der schlimme Mörder, man sagt in mittelbarer Täterschaft, der Christen zum Lästern zwang. Paulus, der spätere Apostel, bevor ihn Jesus vom Pferd geholt hat. Für den hat es wahrscheinlich nicht viel Hoffnung gegeben. Die haben auch manche Angst vor ihm gehabt. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle bei Gott. Und deswegen dürfen wir wissen, dass wir für Menschen beten können. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle, auch wir nicht in unserem Lebenswandel. Wenn wir denken, es geht so bergab immer mal wieder. Oder ich komme irgendwie nicht in den Tritt. Es gibt bei Jesus keinen hoffnungslosen Fall. Und es gibt keine hoffnungslosen Situationen. Wir glauben daran, dass dieser entsetzliche Krieg in Ukraine aufhört. Dass Schluss wird. Vor 4 Wochen haben wir geglaubt, ihr sicher auch, dass es endlich mal regnet in Deutschland. Ich freue mich richtig. Ich habe meine Bezeichnung umgestellt. Regen ist bei mir jetzt schönes Wetter. dass wir heute Nacht auch bei uns schönes Wetter gehabt haben. Also wir dürfen einfach wissen, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle, keine hoffnungslosen Situationen. Und wir dürfen für die Menschen beten. Und das ist das Nächste, wenn wir Hoffnung wecken wollen, dann fangen wir erstmal an mit dem Gebet. Herr, erbarme dich. Wir wollen im stillen Kämmerlein sozusagen anfangen. Und eine Sache, die mir echt an die Substanz geht, ich kenne eine alleinerziehende Mutter von zwei Teenager-Buben. Klammer auf, die singt in knapp zwei Wochen mit unserer Kirche, wir sind die Kurpelzer Kirche-Blueser. Wir haben ein Gartenkonzert in Adelshofen im Parkgarten hinter der Kirche, live, open air. Die Kirche-Blueser, wo ich Teil bin. Herzlich willkommen, Werke von Albert Frey bis Santana, christlich getextet und Fleetwood Mac. Ich freue mich schon drauf. Wir haben so einen guten Gitarrist, der die Santana und Gary Moore-Sache spielt, dass man denkt, der Meister selbst wäre da, dass ich von der Gitarre her, die kommt nachher, auf Congas umgestiegen bin, weil der braucht mich nicht. Und ich habe es meistens mal nach langer Zeit wieder gelungen, diese Frau zu gewinnen, dass sie mit uns mitsingt. Eine großartige, richtige, rockige Stimme, auch so Lobpreis singt sie selbst. Und heute Morgen ist die Taufe ihres 15-jährigen einen Sohnes bei der FEG Wieslo. Und für den haben wir lange gebetet. Und heute einen Anfang mit Jesus gemacht. Und jetzt in dieser Minute ist die Taufe vom Joshua, kann man sagen. Ist kein Geheimnis. Also wir hoffen, und das treibt uns ins Gebet. Da könnten wir jetzt noch ein paar Sachen aufzählen, ihr sicher auch, dass Gott Gebet erhört. Nicht immer 1:1 und nicht immer so schematisch. Es gibt keine Patentlösung. Ich bete jetzt und dann passiert es. Aber er handelt. Wir wissen vielfach nicht, wie Gott handelt. Aber die Bibel sagt, bittet, so wird euch gegeben. Wir wissen, dass Gott handelt. Und Gebet ist keine fromme Leistung. Ach, jetzt habe ich wieder zu wenig oder wie auch immer. Sondern es ist Mithilfe am Reich Gottes. Ich bin Gottes Helfer. Oder wie die Pelzer sahen, ich war früher in der Schule auf dem Bau als Helfer, als jugendlicher Helfer, in der Pfalz als Hanja bezeichnet. Ich bin Gottes Hanja, sein Mithelfer im Gebet. Und diesen Job hat er uns eröffnet. Und nicht als Leistung, wenn es mal zu wenig ist, dass ich gleich die ganz große Krise kriege. Sag ich, Herr, jetzt machen wir wieder weiter. Wir beten für andere Menschen in unserer Umgebung. Wir beten für Politiker. Nicht immer bloß schimpfen, sage ich mir. Sondern wie es im 1. Timotheus 2 heißt, tut Bitte und Gebet für alle Menschen und gerade auch für die Obrigkeit. Ich möchte in deren Haut nicht stehen. Und eben für die Welt, für die Menschen. Klar, wir kommen uns manchmal so hilflos vor, aber was können wir machen? Wir beten dafür. Und Gott hört. Wir wecken, ohne dass wir sehen und nachverfolgen können, auch durch unser Gebet Hoffnung, dass Leute im Herzen angerührt werden. Wir beten, dass Gott eine Tür fürs Wort auftut, heißt es mal. Und dass er Herzen öffnet, dass sie nachfragen. Das macht er sicher auch für meine Familie, für unsere Freunde oder wie auch immer. Herr, erbarme dich. Hoffnung wecken, das ist eben jetzt diese horizontale Dimension auch durch Taten. Also, dass ich Leuten Hoffnung wecke durch meine Begleitung, durch Hilfen und das Wichtigste, sage ich mir immer, von Taten oder von Umgang mit anderen ist Zeit haben. Dass ich nicht immer auf die Uhr gucke und die Leute merken gleich, ah, da ist eigentlich unter Druck. sondern dass ich sage, hier bin ich und du bist jetzt mal das Wichtigste. Das brauche ich nicht gleich sagen, aber das merken die Leute schon. Du bist jetzt mal das Wichtigste. Und ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Und schließlich, und das kommt bewusst zum Schluss, auch durch unsere Worte. Dass wir den Herrn mutig bekennen. Von der Hoffnung heißt es ja hier, die in euch ist. Dass wir unser Hoffnungsleben, unser Herz öffnen. Nicht mit großen, wunderbaren Worten, nicht so unbedingt, was weiß ich, mit schönen Formulierungen. Es kann unheimlich gestackst sein, dass man irgendwas zusammen schwätzt. Jetzt hat mich gerade jemand angerufen, da war jemand ganz aufgelöst und sagte, ich war jetzt bei einem schwerkranken Mann, ich war so aufgeregt und alles. Und dann habe ich gesagt, du hast es doch gut gemeint. Der Mann, der kranke Mann, wusste doch, dass du ihm was Hilfreiches sagen willst, was von Gott. Und da war, Gott sei Dank, hat es die Sache zur Ruhe gebracht. Worte der Ermutigung, dass wir Leuten auch sagen, Gott kann. Yes, he can. Weißt du, damals noch so als junger Christ, da gingen die Pferde nach alle Richtungen los. Und da hat meine erfahrene Schwester, Frau im Glauben, zu mir einfach so gesagt, das habe ich bis heute noch im Kopf. Hubert, das wird. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber das wird noch. Ja, wir dürfen Worte der Ermutigung für Leute im Alter haben, die wir begleiten, denn wir begegnen Leute in der Anfechtung. Da gibt es dieses wunderbare Wort, wenn jemand sehr angefressen ist, so wie auch mein Freund, und der ist Christ, wir haben zusammen auf die Knie gelegen vor 5 Jahren. Gott lässt uns nicht versuchen über unser Vermögen. 1. Korinther 10, Vers 13. Da ist Schluss. Es kann sein, dass es bis zur Grenze geht des Erträglichen. Aber Gott lässt es nicht zu, dass es drüber geht. Das dürfen wir wissen. Hoffnung wecken auch in Schuld und Versagen. Hier, da gehen wir hin. Mit dem Kreuz. Wie hat unser alter Gründer Pfarrer Rieger gesagt? Ich fange jeden Tag am Kreuz an. Da beginne ich mit. Das war jetzt nicht irgendwie so ein Übeltäter oder so. Aber es sind doch immer wieder Dinge, die uns belasten in Gedanken, Worten und Werken. Bei mir sind es oft die Worte mit meinem schnellen Mundwerk, dass ich mich dann entschuldigen muss bei Menschen und bei Gott. Ja, dass wir hoffnungsvolle Worte haben, auch in der Trauer. Manchmal ist es in der Trauer bessere Kommunikation, wenn man erstmal gar nichts sagt. Einfach da ist. Hat mich beeindruckt im Buch Hiob, die drei Freunde, die zwar später eben doch manche Sachen gesagt haben, die Gott nicht so gut fand, aber die haben immerhin 7 Tage mit dem Hiob gesessen. Die haben erstmal gehört. Also es ist wie so ein Prinzip. Ja, wir wollen Hoffnung wecken durch Begegnungen am Telefon oder mit WhatsApp, einfach am Gartenzaun oder wie auch immer. Vielleicht auch mal durch eine Geste nochmal zurück auf Taten. Es war mal ein Mädchen von unserem Jahresteam, die mit einer Schwester einen Konflikt hatte. Und das ließ sich nicht lösen und die Schwester hat dann am nächsten Tag eine Rose vor ihr Zimmer gestellt. Und das hat die Spannung gelöst. Dann war okay, dann war gut. Ja, in diesem Sinne segne uns der Herr, dass wir Hoffnung haben und dass wir Hoffnung für die Welt haben und dass wir sie weitergeben durch Worte oder Taten. Amen.